Ich lese uns den Psalm 63 nach der Hoffnung für alle vor. Ein Lied Davids. Es stammt aus der Zeit, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben, mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände zum Gebet emporheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem Festmahl. Wenn ich nachts in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Meine Gedanken sind dann nur bei dir. Denn du hast mir immer geholfen. Ich preise dich, unter deinem Schutz bin ich sicher und geborgen. Ich klammere mich an dich, und du hältst mich mit deiner starken Hand. Die mir nach dem Leben trachten, müssen selbst umkommen. Der Tod erwartet sie schon. Sie werden dem Schwert nicht entkommen. Ihre Leichen werden von Schakalen gefressen. Der König aber freut sich, weil Gott ihm beisteht. Wer sich beim Schwören auf Gott berufen kann, der darf sich glücklich schätzen, den Lügnern aber wird das Maul gestopft.
Guten Morgen. Mein Weg hierhin war ja nicht sehr weit. Das ist immer sehr, sehr angenehm, wenn ein Dienst ganz in der Nähe ist. Und heute Morgen, ja, habe ich ein Thema, das lautet: Die Lage war noch nie so ernst. Wir leben ja in sehr bewegten und bewegenden Zeiten. Und das hat nicht nur mit Corona zu tun. Unsere ganze Welt ist ja scheinbar außer Rand und Band. Ein Land, das die Welt geführt hat, ist total entzweit, zerstritten. Wir haben Kriege an allen Ecken. Wir haben Demonstrationen. Wir merken auf einmal, da ist so viel Bewegung in dieser Welt. Und man muss sagen, es ist eine Zeit, die fordert heraus. Und wir merken auch, wenn Dinge sich so verändern, dann fällt einem auf, was man verliert. Wenn man nicht mehr die Dinge tun konnte, die man immer getan hat. Oder wenn man auf einmal merkt, man kommt zur Ruhe in solchen Zeiten, weil man nicht mehr so viele Aktivitäten verfolgen kann, wie man es gerne möchte. Und denkt über Dinge nach, die vielleicht lange gar nicht mehr so im Vordergrund des Denkens und Seins gewesen sind. Dieser Satz, die Lage war noch nie so ernst, der kommt nicht von mir. Der ist beinahe 75 Jahre alt, den hat der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland geprägt, Konrad Adenauer. Der hat das gesagt, die Lage war noch nie so ernst. Und das stimmt, das Leben ist nicht mit Sonnenschein immer gefüllt. Das haben wir heute Morgen in dem Gebetsanliegen gehört. Was bedeutet das für Eltern, wenn sie durch so etwas durchgehen? Das ist schwierig. Das ergreift einen und rüttelt einen. Es gibt so viel Herausforderung, so viel Not. Die Lage war noch nie so ernst. Wenn ich es richtig gelesen habe, hat Konrad Adenauer das vor jeder Wahl gesagt. Um nochmal den Leuten zu sagen, wählt Beständigkeit. Und interessanterweise, was erleben wir in unserer Krise? Dass auf einmal die Werte einer Partei steigen, weil Leute sagen, wir wollen zurück zu dem, was wir noch kennen, was beständig war, worauf wir vielleicht vertrauen können. Situationen, die nicht einfach sind, haben damit zu tun, dass entweder wir aus Erfahrung wissen, hier läuft etwas nicht gut, das kann schlimm werden, oder weil uns die Erfahrung fehlt, weil wir nicht wissen, wie es werden wird. Und wir sind total verunsichert. David, hier in dem Psalm 63, der hat ja einige Wüstenerfahrungen gemacht. Das hat sein Leben geprägt. Er war öfters in der Wüste und musste fliehen. Hier vermutlich vor seinem Sohn Absalom, der mit Trick und Lügen sich versucht, den Königsthron zu bemächtigen. Und wir leben halt in einer Welt, wo nicht alles rund und gut läuft. Und dieser Psalm, der spricht davon, wie David ja mit notvollen Zeiten umgegangen ist. Er spricht von seiner Hinwendung zu Gott. Und sein bewusstes Festmachen, Vertrauen auf diesen Gott und sein Handeln, das daraus entsteht. Not, eine ernste Situation, hat verschiedene Ursachen. Manche Dinge sind hausgemacht. Die haben wir selber verschuldet. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Corona auch etwas ist, an dem wir alle einen Anteil haben. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die immer mehr haben möchte, immer schneller, immer günstiger. Und dass wir auf einmal eine globalisierte Welt haben, die natürlich also alles irgendwo hinbringen kann, auch das, was man nicht möchte. Unsere Gier nach mehr. Manchmal sind es unsere eigenen Pläne, unser Dickkopf, der sich da durchsetzen möchte. Oder unsere Überheblichkeit, dass man meint, das kann ich schon, das habe ich schon, das kriege ich alleine hin. Und dann auch diese Gottlosigkeit, in der wir heute leben. Die Welt wendet sich ja sehr bewusst, auf jeden Fall die westliche Welt, von Gott ab. Und wenn ich Gott als Fixpunkt meines Lebens wegnehme, bin ich einer Beliebigkeit ausgeliefert. Dann kann jeder sagen, was geht und was nicht geht und was die Norm ist. Und ein Maßstab geht verloren und immer werden neue Maßstäbe ausprobiert und wir sind Teil davon. Wer sich ein bisschen damit auseinandersetzen möchte, was wir am Verlieren sind, weil wir die Inhalte und Werte der Bibel aufgeben in unserer Gesellschaft, dem empfehle ich das Buch Der Mitte von Vishwal Mangalwadi. Es sind 500 Seiten, aber lassen sich einfach lesen. Wir saßen im Stau für 2 Stunden vor dem Elbtunnel in Hamburg. Meine Frau hat 150, 200 Seiten gelesen, mir vorgelesen. War spannend. Aber man sieht auf einmal, wie viel wir eigentlich durch Gottes Gebote und das Vertrauen auf Gott in unserer Gesellschaft an Wertschöpfung haben. Und wir geben es auf. Manchmal Not, wie gesagt, hausgemacht. Oder sie kommt von außen. Wir leben in einer Welt, wo es auch einen anderen Herrscher gibt, der Leid und Unrecht in diese Welt hineinbringt. Da gibt es Dinge, für die wir gar nichts können. Sie sind einfach da. Sie treffen uns. Das ist eine gefallene Welt. Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Probleme, Krankheit, all diese Dinge, die da hineinkommen. Und dann gibt es manchmal Not, die entsteht aus Gottes Fürsorge. Und da muss man zweimal schlucken. Was? Not aus Gottes Fürsorge? Ja, ich glaube, Gott lässt Druck in unserem Leben zu, um uns herauszufordern, nochmal nachzudenken, wo stehe ich überhaupt in meinem Leben, was ist denn mein Wert, woran mache ich mich fest, was hält mich denn überhaupt? Und er lässt es zu, damit wir nochmal in dieser Situation unsere Perspektive schärfen. Wenn du auf einmal in einer Situation bist, wo du merkst, das läuft mir aus dem Ruder und ich kann nicht mehr alles festhalten, musst du dich fragen, was will ich aber unbedingt festhalten? Was ist mir wirklich wichtig? Welchen Sachen muss ich mich verschreiben und verpflichten und dem folgen? Und Druck führt auch immer dazu, dass sich Dinge verändern. Es wird anders werden. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal einen Impfstoff haben und alle geimpft sind und wenn das vielleicht 2021 erst sein wird, dann werden wir trotzdem anders leben. Wir merken als Gemeinden auf einmal, dass Gottesdienst, der bei uns eine ganz hohe Priorität hat, nicht das alles geben kann, was wir eigentlich brauchen. Dass wir auf einmal einen Bedarf an Gemeinschaft haben, den wir woanders ja füllen müssen. Wir sind herausgefordert. Für uns hat sich einiges geändert. Im April war alles ganz ruhig. Wir hatten auf einmal mehr Zeit als je zuvor, uns hinzusetzen und miteinander die Bibel zu lesen und zu beten. Weil du bist ja nirgendwo hingefahren. Bei uns waren alle Veranstaltungen, alle Wochenenden waren frei. Muss man sich mal vorstellen. Es hat sich wahnsinnig verändert. Und manches haben wir als sehr positiv erlebt und gesagt, das würden wir gerne beibehalten. Druck führt immer zu Veränderung. Hudson Taylor hat einmal gesagt, es ist nicht so entscheidend, wie viel Druck auf unserem Leben lastet. Entscheidend ist, ob dieser Druck uns von Gott wegschiebt oder ob uns zu Gott hindrückt. Das ist das Entscheidende. David, er wird ja bezeichnet als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er ist unter Druck. Und die Frage ist, wie verhält er sich? Weil das hat er ja so oft erlebt. David hat ja so viel verkehrt gemacht. Man kann das mal nachlesen im Alten Testament. Der hat eine Zeit lang 16 Monate ohne Gott gelebt. Hat sogar sein Volk verlassen, ist zu den Philistern gegangen, hat auf einmal erlebt, wie es ihm gut ging, wie er eine eigene Stadt hatte, mit Mauern gesichert. Er und seine 600 Männer, die da zu ihm gekommen waren, die ihn begleitet haben, dann auf einmal am Ende alles verloren, alles zerschlagen. Zu einem Punkt, dass seine Männer, die sind so bei einer Höhle bei Adullam, heißt das, sind die zu ihm gekommen. Das waren auch Ausgestoßene der Gesellschaft, aber die waren so David verpflichtet. Als er einmal sagte, ich habe Durst, sind die in eine befestigte Stadt eingebrochen, nur um ihn ein Glas Wasser, etwas Wasser zu holen. Und David sagte dann, als er ihm das gaben, das kann ich nicht nehmen, und hat es ausgeschüttet, dass ihr euer Leben für mich so einsetzt. Und es waren genau diese Männer, die da bereit waren, ihn umzubringen, weil sie alles verloren hatten an ihren Familien. Frauen und Kinder weggeführt, Hab und Gut weg. Und dann heißt es so ein schöner Satz, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Das ist, was David ausgemacht hat. Dass egal, wie sehr er sich verfahren hat oder wie schwierig die Situation war, er kam immer zu dem Punkt, sich wieder in Gott zu stärken, neu zu fokussieren. Ich habe mich gefragt, wie macht man das denn, sich in Gott zu stärken? Und ich denke, er hat drei Dinge getan. Er veränderte seine Blickrichtung. Er erinnerte sich an seine Erfahrungen mit der Liebe und Treue und dem Schutz Gottes. Und er trifft Entscheidungen. Das Erste, was er tut, er stellt die richtige Dimension wieder her. David in der Wüste Juda, weit weg vom Heiligtum, wo er gemeinsam mit dem Volk Gottes Gott angebetet hat, da, ja, aber in seinen Gedanken geht er dorthin. Psalm 63, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Niederlagen, Herausforderungen, die können uns den Blick versperren. Wir sehen nicht mehr das ganze Bild. Wenn man ein Bild vor Augen hat, dann hat dieses Bild immer einen Fixpunkt. Wer sich die Mona Lisa anschaut, der bewundert erstmal dieses Lächeln, das in diesem Bild festgehalten worden ist. Das fixiert einen, darauf schaut man hin. Aber da ist ja viel mehr. Das Bild ist größer. Da ist mehr zu sehen. Jedes Gemälde hat einen Vordergrund und einen Hintergrund. Und David sehnt sich nach der Macht und Herrlichkeit Gottes. Er sieht das ganze Bild. Er sieht nicht nur hier, ich bin in einer schwierigen Situation. Er sieht, zu diesem Bild meines Lebens gehört auch die Macht und Herrlichkeit Gottes. Gottes Macht und Herrlichkeit ist doch nicht weniger oder kleiner, nur weil ich ein Problem habe. Er bleibt der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott. Und David sieht dieses ganze Bild und er begreift das für sich. Unsere Umstände, die mögen sich ändern, aber Gott bleibt im Regiment. Auch Daniel hat das erkannt. Er sagt, Gott führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Hier das ganze Bild nochmal sehen. Nicht nur die Not und die Herausforderung, Gott mit hineinnehmen. Ich werde oft gefragt, Wilfried, wie geht es dir? Blöde Frage. Was wollen die Leute hören? Ich kann das in einem Wort gut abtun oder schlecht. Oder hast du Zeit? Kann dir ein bisschen erzählen, was mich alles so bewegt zurzeit und wie es mir geht mit dem und diesen und das. Ich bin zu einem guten Antwort für mich gekommen. Wenn Leute mich das so fragen, sage ich, im Grunde geht es mir gut. Im Grunde geht es mir gut. Und das ist so. Ich war gestern in Jesu Hand, ich bin es heute und ich werde es auch morgen sein. Der Grund meines Lebens ist Jesus. Ich bin in Gott gehalten. Ich bin nicht bestimmt von den Umständen, egal wie viel Druck sie auf mich ausüben. Das Ganze bedeutet, Gott hält mich, er ist bei mir. Ich werde nicht bestimmt von Umständen, Situationen, sondern von dem, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das tut gut, das immer wieder neu zu erkennen. Petrus und Johannes, nachdem sie mutig von Jesus und seinem Leben und seiner Auferstehung verkündet hatten, wurden sie vor den Hohen Rat zitiert. Der Hohe Rat, der war das Gremium, Sanhedrin dort, die eigentlich ja dafür verantwortlich waren, jetzt aus der politischen Sicht, dass Jesus ans Kreuz gekommen ist. Sie haben das ja alles so instigiert und in die Wege geleitet. Und jetzt müssen Sie vor dieses Gremium. Und was beten Sie? Herr, du bist Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und alles, was darin ist. Nochmal den Rahmen zeigen, das ganze Bild. Wir haben einen Gott, der allmächtig ist. Es gibt so viele Kämpfe, in denen wir kämpfen, mit so vielen Herausforderungen. Sei es in der Familie, in der Gemeinde, bei der Arbeit, in unserer Gesellschaft. Die Frage ist, worauf fixiere ich mich? Sehe ich noch das ganze Bild? David hat das geschafft. Er hat sich immer wieder bewusst in die Gegenwart Gottes gestellt und sich dort gestärkt. Im Englischen gibt es so einen schönen kleinen Chorus, übersetzt heißt der Blick, richte den Blick nur auf Jesus, blick voll in sein Antlitz hinein und die Dinge der Welt werden seltsam klein im Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Das brauchen wir, diesen Durchblick. Das ist das Erste, was David tat. Er stellte die richtige Dimension wieder her. Aber David wusste noch mehr. Er wusste, dass da Liebe und Gottes Schutz und Güte für ihn vorhanden ist. Er war verraten vom eigenen Sohn. Das Volk, das ihn an die Macht gebracht hatte, das ihm zugejubelt hatte, glaubte auf einmal den Lügen des Sohnes, den Versprechungen, die er machte. Und alles, was ihm blieb, war Gottes Treue und Barmherzigkeit. Jeremia, von dem wir heute Morgen schon gehört haben, schreibt in den Klageliedern, die Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. David begriff, wir sind nicht allein. Gott ist mit ihm, Gott ist mit uns. David erinnert sich an diesen Gott, was er mit diesem Gott erlebt hat. Kleines Kind fliegt zum ersten Mal im Flugzeug, sitzt neben der Mutter, sieht all die Leute um sich herum, merkt, wie das Flugzeug sich abhebt und fragt besorgt die Mutter, wer fährt denn das Flugzeug? Die Mutter sagt, da fährt keiner, das wird geflogen und das von einem Piloten. Wo ist der denn? Der sitzt ganz vorne im Flugzeug. Das Kind ist ruhig und sagt dann, weiß der auch, dass wir hier alle hinten drin sind? Das ist ja die Frage. Weiß Gott, dass wir in dieser Situation sind? Ja, er weiß es, wir sind nicht allein. Und David erinnert sich an einen weiteren Ort, wo er bewusst diese Gemeinschaft mit Gott erlebt hat. Verse 7 und 8. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter den Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Als König wird er vielleicht noch ein gutes Zelt gehabt haben in der Wüste, das seine Leute mitgenommen haben. Aber es war in keiner Weise wie sein Schlafgemach, das er in der Königstadt hatte. Aber er erinnert sich an einen Ort der Begegnung mit Gott, wo er ruhig geworden ist. Und er erinnert sich an die Dinge, die Gott getan hat. Man kann ja schlaflose Nächte haben, aber die Frage ist, woran erinnere ich mich? Und ich glaube, Menschen, die mit Gott leben, machen alle Klebeerfahrungen. Erfahrungen, die einen Einschnitt in unserem Leben machen, der hängen bleibt, der uns Mut gibt, der uns beschäftigt. Vorletzte Woche habe ich endlich eine Cousine aus Süddeutschland erreicht. Bei ihrer Tochter in Göttingen war sie jetzt. Sie war 6 Wochen auf der Intensivstation. Eine Not-OP, irgendwo misslungen, die konnten die inneren Blutungen nicht stillen. Dann liegst du da und du liegst auch nachts wach auf deinem Bett. Und dann sagte sie mir, als ich jetzt erreicht habe, du, ich habe da nachts gelegen und jeden Morgen kommen die Ärzte, um dann das Blut wieder wegzumachen, das ausgeflossen war. Und du weißt nicht, wie das weitergeht und kriegst wieder Bluttransfusionen. Und da habe ich gebetet. Ich hatte auf einmal vor Augen Jesus und die Frau, die an Blutungen litt. Und sie hat gesagt, Jesus, ich berühre jetzt dein Gewand. Und sie sagte, am nächsten Morgen, als die Ärzte kamen, waren die Blutungen weg. Ich glaube, Janni wird das nie vergessen. Sie hat sowieso so viel mit Gott erlebt. Aber ich glaube, diese Erfahrung wird sie nicht loslassen. Wenn sie wieder in Nöte hineinkommt, wird sie sich erinnern. Da ist ein Gott, der hilft. Da ist ein Gott, mit dem ich etwas erlebt habe. Da ist ein Gott, der uns einlädt, in Gemeinschaft mit ihm Dinge zu erleben, ihm zu vertrauen. So oft, so geht es mir auf jeden Fall, wenn eine Herausforderung kommt, dann versuche ich alle meine Möglichkeiten und Ressourcen zu bündeln. Was kann ich tun? Wie kann ich handeln? Was ist hier ein möglicher Plan? Und dafür hätte ich ja auch denken können, wie werde ich meine Soldaten jetzt aufstellen? Wie werde ich gegen Absalom kämpfen? Aber er wendet sich Gott zu. Er weiß, der Schlachtplan ist nicht entscheidend. Entscheidend ist Gott, der mir hilft. Dafür geht zurück in seinen Gedanken und erkennt den Herrn, seinen Helfer. Gegen Löwen und wilde Tiere hat er gekämpft. Einen Riesen hat er besiegt. Saul hat er, ja, mehrmals war er in seinen Händen und, oder er hat ihn in seinen Händen und hat richtig gehandelt und Gott hat ihn gesegnet. Gott ist nicht nur alles, was wir brauchen, er ist alles, was wir haben und alles kommt von ihm. In der Corona-Zeit, wir haben uns angewöhnt, dass wir gesagt haben, wir möchten, wenn wir uns zusammensetzen, erstmal 5 Dinge aufschreiben, wofür wir dankbar sind. Und das auch kreativ tun, nicht jeden Tag das Gleiche. Ja, sondern wofür sind wir dankbar? Und es erweitert den Dankeshorizont in unserem Leben. Wenn wir Gott in der Stille begegnen, dann merken wir, er sagt, ich helfe dir, hab keine Angst, ich bin da bei dir. Und dafür benutze ich ein Bild dafür, um Gottes Schutz zu beschreiben. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Unter den Flügeln Gottes geborgen zu sein, Schutz zu haben. Mose, er schreibt, wie ein Adler seine Nestbrut aufstört, über seinen Jungen fliegt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt und auf seinen Schwingen trägt. Vielleicht wissen wir das nicht, aber wenn ein junger Adler nicht fliegen will, der alte Adler schmeißt ihn raus. Der schmeißt ihn aus dem Nest raus. Aber dann fliegt er hinter ihm her und er fängt ihn auf seinen Flügeln getragen, wenn der kleine Vogel das noch nicht kann. Und manchmal ist das so, dass wenn Dinge passieren, Gott hat uns da reingeschmissen. Aber er ist da. Er ist bei uns. Sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. Unter dem Schatten deiner Flügel nehme ich Zuflucht, bis das Unglück vorüber ist. Psalm 57. Und Jesus sagte, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihr Küchlein unter die Flügel sammelt, aber ihr wolltet nicht. Ich weiß nicht, sind wir noch diesem Schutz Gottes bewusst? David wusste es und er wandte sich dem zu. Und er sprach auch von einer Zuversicht. Zuversicht, die entsteht daraus, dass wir aus diesen Situationen merken, etwas lernen, nämlich, dass Gott uns hält. Deine rechte Hand hält uns. Meine Seele hängt an dir. Ja, ich finde dieses Bild der rechten Hand im Alten Testament, so immer wieder kommt das vor, bei Nehemia und Esra, die ja Dinge wirklich leisten mussten, einen Tempel aufbauen, eine ganze Stadt wieder aufbauen. Und sie sagten, das haben wir geschafft, weil deine rechte Hand uns hält. Früher waren es die Kinder, heute sind es bei uns die Enkel. Wenn du mit denen im Wald spazieren gehst und da liegen ein paar Baumstämme aufeinander, ist eindeutig, was die wollen. Die wollen über diese Baumstämme laufen. Und du als verantwortungsvoller Erwachsener sagst, ich halte dich. Und die sagen, nein, nein, wollen wir nicht, wir wollen alleine. So, was machst du? Du gehst neben ihnen her. Und wenn sie ins Wanken kommen, dann packst du sie und du hältst sie. Gott ist an unserer Seite. Seine starke rechte Hand hält uns. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. David wusste diese Dinge und er trifft als drittes eine Entscheidung. Er hat sich fokussiert, die richtige Blickrichtung wiederhergestellt, die Dimension, die wirklich zählt, erkannt. Er hat sich erinnert an das, was er mit Gottes Treue, Liebe und Schutz erlebt hat. Und er trifft eine Entscheidung, er will weiter Gott vertrauen. Gott wird es recht machen. Darauf setzt er alles. Und dieses Vertrauen ist nicht nur eine Kopfentscheidung, die ich treffe und sage, ich will Gott vertrauen. Sie bestimmt mein Handeln. Was tue ich jetzt, weil ich diesem Gott vertraue? Ich darf ihm vertrauen, weil ich bin nicht abhängig von den Umständen. In Christus ist meine Vergangenheit geregelt, meine Zukunft. Und durch seinen Geist ist er bei mir, jetzt und heute. Und ich darf ihn preisen. Im Hebräerbrief spricht der Schreiber davon, von der Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen und Gutes tun und mitzuteilen, nicht vergessen. Ich glaube, das ist so die Herausforderung. Wenn ich das wirklich glaube, darauf vertraue, dass Gott mich trägt, das muss und darf ich bekennen. Ich darf diesen Gott loben und preisen. Ich weiß, wir dürfen keine Loblieder singen. Das grenzt uns wirklich ein. Denn wir möchten gerne diesen Gott loben, auch mit unserer Stimme. Das Schöne für mich ist, ich kann ja nicht singen. Ja, also ich bin der schlechteste Sänger von dem Herrn, den ihr euch vorstellen könnt. Aber ich bin so dankbar, weil in der Bibel steht, die englische Übersetzung sagt, make a joyful noise. Also mach einen fröhlichen Krach. Und das kriege ich hin. Ja. Ich darf also meinem Herzen Luft machen. Und das dürfen wir. Wir dürfen das bekennen. In dem Lobpreis Gott gegenüber, da wo wir seinen Namen groß machen, wo wir sagen, ja, die Herausforderungen, die wir haben, sind groß, aber wir wissen um den Gott, der bei uns ist. Wir wissen noch nicht, wie das enden wird, aber wir wissen, dass Jesus uns an der Hand hält. Wir wissen, er ist bei uns. Und Gutes tun, vergesst nicht. Wir haben viel Zeit, darüber nachzudenken, was ist denn wirklich wichtig? Was tun wir denn alles? Tun wir die guten Dinge? Was bewegen wir in unserer Gesellschaft? Da muss man nicht die große Gesellschaft sehen, da darf man sich sehen, seine Familie, das Umfeld, die Gemeinde. Was tun wir an Gutem? Wir sind nicht hier, um einfach nur zu sitzen und zu glauben, Gott ist da und meint es gut, sondern aus diesem Glauben heraus Dinge zu tun. Unser Leben hinterlässt Spuren. Und das ist, was mich so ein Stück herausfordert. David war klar. Er weiß, dass Gott ihn da durchführen wird. Und dass er wieder zurückkommt, dass Gott sein Herr ist, der ihm helfen wird und den möchte er groß machen. Und das ist mein Wunsch. Ich möchte, dass, wenn die Lage noch nie so schwer war oder so ernst war oder so schwierig, dass wir wissen, wir haben einen Gott, der auch in dieser Lage uns führt zu den Aufgaben, die er für uns bereithält, damit wir ihn ehren. Und da schenkt er uns Gelingen für. Ich bete noch. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass ernste Lagen für dich eine Kleinigkeit sind. Denn du bist der Gott, der allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist. Und du hältst uns mit deiner rechten Hand. Und du führst uns zu den Orten, wo du uns haben willst. Und du geleitest uns durch die Situationen, die einfach schwierig sind. Aber du bringst uns dahin, wo du uns haben möchtest. Damit wir dich ehren, loben, preisen. Das Gute tun, das dein Reich baut. Hilf uns dabei und segne uns dabei. Amen. Ich möchte uns noch gerne den Segen zusprechen, bitte euch dazu aufzustehen. Und ich lese dazu einen Text aus Psalm 67. Da heißt es von Vers 2 an, Gott schenke uns seine Gnade und seinen Segen. Er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit strahlendem Angesicht. Und Vater im Himmel, wir bitten dich, dass der Friede Christi in unseren Herzen herrsche und unser Herz bewahre zu deiner Ehre und zu deinem Lob. So segne uns. Amen.